Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ja, liebe Gäste der LVZ Autorenarena, schön, dass ihr alle da sind. Wir haben jetzt einen jungen Mann zu Gast, der einen richtigen Bezug zu Leipzig hat, hat hier nämlich mal sein Handwerk gelernt, Journalistik studiert. Alexander Osang ist 52 Jahre jung, war lange Zeit Chefreporter der Berliner Zeitung, war dann 7 Jahre für den Spiegel in New York, weltgewandt, welterfahren, ist jetzt wieder da in Berlin, hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Comeback, und ist sozusagen die Geschichte, das Ringen einer Ostband. Ich habe in einer Besprechung geschrieben, ein melancholischer Blick auf eine Ostband und auf unser Leben. Wir werden gleich ihn hören, wie er das sieht, ob das trifft. So sieht es aus, ist bei Fischer erschienen, sind 299 Seiten, glaube ich, knapp.
Wahrscheinlich, dann kriegst du das ja nicht.
Und Herr Osang ist nachher auch hier, glaube ich, um die Ecke bereit, das Buch noch zu signieren, wenn das jemand möchte. Ich würde mal mit einer ersten Frage losschießen. Es geht in dem Buch um eine Band, die heißt nicht die Stones, es heißt die Steine. Und es ist eine schwer in die Jahre gekommene Ostband, Ostrockband. Sie touren durch die ehemalige DDR und da kommen nur noch 100 Besucher zum Konzert. Herr Osang, erste Frage, warum hat Sie dieser Stoff interessiert oder warum haben Sie eine Geschichte an dieser Band aufgezogen?
Oh, da gibt es eine ganze Menge Gründe. Einer ist, dass diese Bands irgendwie verschwunden sind. Dass die waren ja oft sehr populär. Ist jetzt hier keine Punkband oder so, die im Untergrund war, sondern war schon eine Mainstream-Rockband, die ziemlich erfolgreich war zu Ostzeiten. Und dann kam die Wende und die hat plötzlich ihre Rolle eigentlich verloren. Also es gab eben... Die hatten ja so eine Stellvertreterrolle oft auch, Ostbands, einerseits für die richtigen großen Rockbands, die hier nicht gespielt haben, die amerikanischen, englischen und so weiter. Und andererseits haben sie natürlich auch irgendwie so eine Art Funktion gehabt, die vielleicht die Journalisten hätten spielen sollen, sondern die haben das Land beschrieben, bewertet. Sie haben sich sozusagen auch an den Zuständen in dem Land gerieben. Und beide Dinge waren plötzlich nicht mehr wichtig und so sind die ins Nichts gefallen. Und ich habe mich immer gefragt, wie man damit leben kann. Ne? Und dann, und der universellere Gedanke ist natürlich, dass Pop unabhängig von Ost oder West immer nur eine relativ kurze Lebenszeit hat. Also es geht ja, weiß ich nicht, The Sweet oder Duran Duran oder Spandau Ballet oder so, diese ganzen Bands oder The Cure, ähnlich. Die werden auch alt und es ist schwer sowieso, selbst für uns in Würde alt zu werden. Für die Bands ist es, glaube ich, noch viel schwerer und das hat mich interessiert. Ich wollte ein Buch schreiben über das Verstreichen von Zeit. Die Band ist ja nicht immer schwer in die Jahre gekommen in dem Buch, sie ist an manchen Stellen schwer in die Jahre gekommen. Ich besuche die ja über einen Zeitraum von 30 Jahren vielleicht und am Anfang sind sie noch sehr, sehr jung. Und genau, das Buch kreist eigentlich immer um dieses Glücksversprechen und um dieses, wir wollen, am Anfang möchte so eine Band natürlich Erfolg haben. Dann gibt es diesen Moment, wo der Erfolg da ist. Sie sind ganz oben und für den Rest, meistens unglücklicherweise den längeren Rest ihrer Karriere, wollen sie wieder dahin zurück. Mhm. Ne? Und in gewisser Weise ist das natürlich schon irgendwie auch eine Parabel auf jedes Leben.
Ja, Sie haben es selber gesagt, das ist auch exemplarisch für viele, um nicht zu sagen alle Ostbands. Für mich als Leser war es auch exemplarisch für große Teile der Kunst der DDR insgesamt. Ich glaube, sehen Sie, das war das auch mit Ihrer Absicht, das zu transportieren, dass ganz vielen Künstlern, ob nun Maler, Fotografen, Schriftsteller, nach 1989, 90 was verloren gegangen ist, nämlich einmal so der Reibungsgegenstand, die SED, die Stasi, das System. Andererseits auch ein Förderer, der sie letztlich ja hat auch agieren lassen, begrenzt. Und dann brach das plötzlich alles so weg und dann war da so ein Vakuum.
Ja, also das könnte ich jetzt sagen, würde toll klingen. Ich habe allerdings nicht jetzt sozusagen an die gesamte Kunstszene gedacht. Es ist ja oft so, wenn man über bestimmte Dinge schreibt, dass sie, wenn es gut läuft, weitaus mehr beschreiben, größere, universellere Phänomene beschreiben, als die, die man in dem speziellen Fall beschreibt. Für mich, ich wollte schon wirklich über eine Band schreiben. Mich hat eine Band interessiert, ich kann mich erinnern, also auch im Zusammenhang mit meinem eigenen Leben. Ich war ja Journalist, wenn auch nur kurze Zeit, auch im Osten. Und meine Karriere ging eigentlich erst los mit dem Fall der Mauer. Die Welt war plötzlich groß, ich konnte reisen, ich konnte sozusagen Dinge tun, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte. Und die Karriere der Bands, die ich gehört habe, bewundert habe irgendwie, ging nach unten. Ich kann mich, also eine der Bands, die ich mochte zu Ostzeiten, war zum Beispiel Rockhaus. Ich kann mich erinnern, oder nicht Rockhaus, sondern Rockhaus, war nämlich eine Berliner Band. Und ich hatte kurz nach der Wende mal einen Auftrag von Geo, das war die erste Mal, dass ich irgendwie für eine große, bedeutende Westzeitung irgendwas geschrieben habe, und sollte natürlich den untergehenden, zerfallenden Osten beschreiben. Ne? So Industrieruinen, vieles hier ganz in der Nähe, so auch so Tagebau und so. Und habe einen Mietwagen von dem bekommen, ein richtig schicker, großer Mietwagen, und bin mit dem durch Ostdeutschland gefahren. Und an irgendeiner Tankstelle kam mir Rockhaus entgegen, und zwar mit so einem zerbröselnden Barkas. Und die sahen ziemlich verwahrlost aus, wie die da aus dem Ding und übernächtigt ausstiegen. Und ich habe gedacht, irgendwie müsste ich mich dem Phänomen mal zuwenden. Und um ehrlich zu sein, wollte ich zunächst auch ein Non-Fiction-Buch, also ein Sachbuch schreiben, und bin auch mit einer Band getourt. Und es war, weil ich eben die Hoffnung auf so ein Comeback hatte. Ne? Das ist eine Band, die ich sehr bewundert habe, wenn man ein Comeback haben kann. Und habe aber gemerkt, dass dieses Comeback nicht einfach nur dann kommt, wenn ich es mir wünsche, sondern dass man das nicht herbeischreiben kann, dass ich diese Band unter meinen eigenen Erwartungen irgendwie auch begraben würde. Ziemlich lange Antwort.
Nö, ist okay, leid. Wir sind ja hier zum Plaudern und die Leute hängen ihn an den Lippen, gucken sie.
Echt?
Nicht? Ja. Ja. 10 Applaus.
Ja, super.
Bist du. Ich will trotzdem noch mal auf dieses Verhältnis mit der Kunst und mit dem System, mit dem Sozialismus zurückkommen. Ihre eine Protagonistin in dem Buch, das ist die Frontfrau der Band, sie heißt Nora, nicht Tamara. Diese Nora kriegt dann bald nach der Wende eine Reise nach New York und versucht in der Stadt irgendwie anzukommen und wird da so by the way auch von einem Kulturredakteur der New York Times interviewt. Und er stellt ihr dann die Frage, naja, aber sagen Sie mal, wie soll denn Kunst funktionieren, wenn sie eigentlich nur die Realität abbildet und mehr nicht? In einer freien Gesellschaft, in einer freien Presse, da ist das ja quasi Alltag und dann ist das doch eigentlich gar keine Kunst mehr. Und das ist jetzt nochmal so die Frage, Herr Rosang, ist das auch das Problem der Künstlerszene im Osten generell gewesen, dass sie eben das Abbilden des Lebens im Osten war nur bedingt möglich, stieß immer an Grenzen, weil der Staat es nicht wollte, nur in Teilen, nur angedeutet. Und jetzt plötzlich war alles offen, alles ging und jetzt interessiert es dann keinen oder juckt keinen mehr.
Es ist Teil des Problems, glaube ich. Und es ist sozusagen einer dramatischen Kunst der ähnlich. Theater hatte natürlich eine viel explosivere Bedeutung, war auch viel riskanteres Geschäft eigentlich zu Ostzeiten. Und die haben Film, auch der Film sozusagen, war viel relevanter eigentlich und politischer und so. Und diese Rolle fiel natürlich weg. Und das stimmt nicht nur für die Bands, das stimmt für die Kultur an sich. Und deswegen sozusagen, ich möchte im Roman ja soweit jetzt nicht so dick auftragen mit einem Pinsel, aber da war das ganz schön. Also Nora wird nicht auf diese Reise geschickt, sondern sie fährt dahin, weil sie als Erste eigentlich begreift, schon Ende 89, dass sie sozusagen eine neue Rolle suchen muss. Und sie glaubt, in dieser aufgeregten, aufgeheizten Wendeatmosphäre Deutschlands kann sie nicht finden. Und sie fliegt nach New York, also ihre Eltern kommen aus der Immigration, sie haben da Verwandte, sie fliegt dahin und geht aber in dieser Stadt auch komplett verloren. Und sie trifft irgendwann diesen Redakteur der New York Times, von dem sie den Eindruck, den ich auch oft hatte, dass die viel mehr wissen über mein Land als ich eigentlich. Ne? Und sie sitzt eigentlich mit dem in dem Restaurant und wartet eigentlich, hat unfassbaren Hunger und möchte eigentlich nur, dass der endlich einen Hamburger für sie kauft, während er ihr diese Fragen nach dem nach der Rolle sozusagen der Kunst in einer Diktatur stellt. Und, aber Sie haben schon recht, das ist, beschreibt, glaube ich, viel, viel mehr als, als diese kleinen, diesen kleinen Ausschnitt der, der Rockband.
Es gibt auch eine sehr schöne Episode, die schließt dann diese Szene an, wo sozusagen auch die Erwartungshaltung des Westens generell, finde ich, über diesen New York Times Kulturredakteur synonym erzählt wird, nämlich die klassische Frage, wo waren Sie denn am 9. November 89? Und Nora muss dann sagen, ja, ich war leider nicht in Berlin und leider nicht da, wo die Mauer fiel, sondern ganz profan in Halle zu einem Konzert.
Ausgerechnet in Halle auch noch?
Ja.
Schlimmer geht's ja fast gar nicht. No offense, ja. Nee, überhaupt nicht.
Sie können auch mal pfeifen, es muss nicht nur geklatscht werden.
Nee, aber sie spürt, dass, dass sozusagen ihr Leben nicht mit den Erwartungen mithält, dass man es an es stellt. Und das geht mir natürlich in vielem aus. Ich erzähle immer wieder gerne, als ich in New York war, eine meiner ersten Geschichten für den Spiegel handelte von so einem Indianer, der ein Sioux-Indianer, bin da im Winter nach North Dakota, da ist unfassbar kalt in North Dakota gefahren und habe diesen Indianer da interviewt und so weiter. Und irgendwann sprach sich rum, da ist ein deutscher Reporter in diesem Reservat und nicht nur ein Deutscher, sondern sogar ein Ostdeutscher. Und dann dackelte irgendwann so ein uralter Indianer mit so einem riesigen Turmbandgerät an, der hat sozusagen das Reservatradio betrieben mit so einer roten Nase, kann ich mich erinnern. Und der interviewte mich als Phänomen sozusagen, ein Ostler in North Dakota, wobei wir ja immer so eine Indianer-Faszination hatten im Osten. Und irgendwann stellte mir die Frage, sind Sie eigentlich dankbar dafür, dass wir Sie befreit haben? Und dann habe ich so rausgeguckt und diese Eiskristalle überall, diese Landschaften, alle möglichen und dieses erwartungsvolle rote Gesicht von diesem Indianer und habe dann gesagt, selbstverständlich. Ja. Und man wird Pausen in Amerika noch mehr eigentlich mit diesen Erwartungen sozusagen konfrontiert. Die ging mir ja ähnlich. Alle wollten wissen, ob ich auf der Mauer getanzt habe in der Nacht. Und ich bin ins Bett gegangen an dem Abend, weil ich am nächsten Tag irgendwie umgezogen bin, obwohl ich in Berlin war. Kann man heute kaum noch sagen, irgendwie, aber ist leider wahr.
Ja, es ist dann so, wie Sie es schreiben, man erfüllt dann nicht die Rolle, die die Welt an einen hat. Nicht? Mhm. Das kommt da auch so rüber und das muss Nora auch innerlich irgendwie traurig konstatieren. Ja, ja, Sie lassen dann in dem Text, in dem Roman auch eine Sternreporterin auftauchen, fiktiv, die sich mit der Band auf die Tour begibt und die arbeitet für einen Stern in Hamburg, aber stammt eigentlich aus dem Osten und die eben auch gern das Comeback, wenn es irgend geht, mit herbeischreiben will, aber erstmal scheitert es schon, die Chefredaktion hat nicht so wirklich Bock auf die Geschichte, sie kämpft darum, will es ihm trotzdem einreden und dann wird sie sozusagen bei der Mitreise auch mit Bestandteil der Zerbröselung oder der Zerfallserscheinung, wo eben die Zuschauerzahlen runtergehen und so. Und dann kommt so ein schöner Satz, wo Sie schreiben, da gab es irgendwie ein Gefühl, also bei dieser Reporterin, da gab es irgendwie ein Gefühl, dass noch nicht alles vorbei war, noch nicht alles beschrieben. Ist das auch Ihr Gefühl? Wie sehen Sie das? War das auch mit ein Grund für Sie, dieses Buch zu machen?
Ja, na klar, es ist längst nicht alles beschrieben und vor allem nicht so, so genau beschrieben und so, sagen wir mal, ohne Schaum vor dem Mund beschrieben, wie es beschrieben werden sollte, glaube ich. Und natürlich ist es ein Grund für mich, also mich interessieren natürlich diese Geschichten, sonst würde ich es nicht erzählen, wenn ich glaube, dass sie schon erzählt werden. Und trotzdem kann ich diese Sternreporterin geht irgendwie stellvertretend für mich mit irgendwie auch auf diese Reise ab und zu befallen. Und die hat dann immer diese Anwandlung, wo sie sagt, sie kann nicht mehr, sie ist eigentlich nicht mehr neugierig. Die ist natürlich auch verzogen, wie ich auch verzogen bin, wenn man mal für so ein großes Magazin gearbeitet hat, immer in so guten Hotels und plötzlich muss ich mit dieser Ostband in irgendwelchen Hotels, die sonst wo sind, selbst in Leipzig, leider muss ich sagen, gibt es so ein Hotel, was sich an eine Bauarbeiterunterkunft erinnert, wo zwei Bügel, glaube ich, drin hängen in dem Schrank und es ein kleines Handtuch gibt. Und sie nicht dieses Tischchen, wo sie eigentlich immer ihren Koffer abstellt, das gibt es da überhaupt nicht. Und sie hat Schwierigkeiten, erstmal in diese Welt wieder reinzufinden. Ja? Und dann sitzt sie auf diesem Hotelbett und denkt, großer Gott. Und dann ist sie Vegetarierin und es gibt immer nur 5 Sorten von Blutwurst irgendwie in Thüringen irgendwie zum Frühstück. Ja. Und trotzdem rutscht sie während dieser Reise, und das ist eigentlich ganz schön, finde ich, in dieses alte Leben irgendwie zurück und spürt auch die Relevanz von dem, was das ist, und spürt so eine Art von Heimat, was natürlich auch trügerisch ist, natürlich, was auch sozusagen ein bisschen ihrer Sentimentalität und ihrer Verlorenheit an sich geschuldet ist. Aber das, all das kenne ich natürlich. Ne? Und, und ich kenne natürlich auch das Unverständnis der Redakteure, wenn man sagen, also wenn ich jetzt im Spiel sagen würde, ich würde ganz gerne mal eine Geschichte, vielleicht 8 Seiten, über eine alternde Ostrockband schreiben, da würden die, kommt mal alle rein, da würden sich alle totlachen. Bringt mal alle her, der will eine 8-seitige Reportage über eine alternde Ostrockband schreiben. Das würde, glaube ich, nicht so gut ankommen. Da hat sie mehr Glück eigentlich, aber sie kriegt sofort so ein Label aufgepappt auch, und ihr Chef sagt ihr praktisch, ich verstehe schon, Almost Famous trifft Gunter Gabriel. Also alle, was ihm zu alternden Ostrockbands einfällt, ist Gunter Gabriel, der irgendwo auf dem Hausburg Hamburg wohnt. Und schickt ihr aber immerhin so einen Fotografen mit, der schon mal Keith Richards beim Mittagsschlaf fotografiert hatte.
Und auch eine hohe Erwartungshaltung an die Tour, nicht?
Genau, ja. Die große Schwarz-Weiß-Strecke.
Ja. Im Abspann zu dem Buch heißt es, es geht hier weder, also die Geschichte ist sowieso fiktiv, habe ich, glaube ich, am Eingang auch schon gesagt, aber es steht dann nochmal so direkt drin, es geht weder um die Geschichte von Silly noch um die Geschichte von Panko, aber man spürt natürlich, dass da Anleihe genommen worden ist durch sie. Wie dicht ist die Story denn dran an Silly und oder Panko?
Naja, es ist so, dass ich mich bei beiden bedanke, weil ich ja bis auf kurze, sagen wir mal, mehr oder weniger unfreiwillig komische Zeiten als Sänger in einer Rockband während des Studiums habe ich keine Erfahrung in Rockbands. Und insofern habe ich mich schon bedient bei denen. Das sind die einzigen beiden Bands, die ich so ein bisschen kenne. Silly kenne ich, weil ich ein Buch mal über Tamara geschrieben habe. Ich habe mit Tamara Danz, war die Sängerin von Silly, und die war eben sterbenskrank, und ich habe sie interviewt sozusagen in den letzten Monaten ihres Lebens mehrfach. Und habe da ein Buch über sie geschrieben und habe natürlich die Band kennengelernt in einer sehr schmerzhaften Zeit. Aber so eine Band ist natürlich ein extrem fragiles, für Außenstehende schwer zu durchschauendes Gebilde von Menschen. Wir haben ja so romantische Vorstellungen von Bands, alles Freunde, die verbringen jede freie Minute miteinander. Und oft sind es aber dann doch auch so Geschäftsleute, die sich ziemlich auf die Nerven gehen. Und die andere Band, die ich ganz gut kenne, ist eben Panko. Und mit denen bin ich, eine Berliner Band, mit denen bin ich eben vor 3 Jahren auch mal getourt. Und über die wollte ich eigentlich schreiben. Die hatten ein neues Album, da gab es einen Hit, der hieß Ein neuer Tag in Panko. Und ich habe eben gedacht, wow, klingt nach Aufbruch. Vielleicht rutscht ja noch mal eine durch, vielleicht schaffen die es ja noch mal irgendwie. Und habe dann aber eben auf der Tour gemerkt, das passiert einfach nicht. Das passiert nicht, und es wäre ein zu trauriges Buch geworden. Und ich hätte also Panko unter meinen eigenen Erwartungen irgendwie begraben und wollte das nicht. Aber mich hat eben das Thema so sehr interessiert, dass ich gesagt habe, ich mache einen Roman. Und die Helden haben mit denen wirklich nicht viel zu tun. Natürlich ist die Sängerin, könnte man denken, ist irgendwie Tamara, aber sie ist ganz anders. Dann schon irgendjemand. Ich recherchiere bei meinen Romanen immer gerne sozusagen die Oberfläche, habe ich auch bei den Nachrichten, bei meinem ersten Buch jemand. Ich war ja auch nie Tagesschausprecher, der Held ist ein Tagesschausprecher. Und da war ich dann in Hamburg, habe an Konferenzen da teilgenommen, habe mal in dem Sessel gesessen von dem Tagesschausprecher, habe mir die Studios angeguckt, um da Sicherheit zu haben. Aber die Figuren selbst tanzen dann erst nur auf dieser recherchierten Oberfläche und führen totales Eigenleben und haben wirklich nichts mit denen zu tun.
Okay, Sie blenden in dem Roman hin und her. Sie sagten es selber, es ist eigentlich eine Spanne von über 30 Jahren, die dort bedient wird. Also Sie blenden hin und her und blenden natürlich auch die Stasi nicht aus. Ich fand, die kommt wohltuend unaufgeregt daher, so wie sie so quasi by the way schreiben. Und einer von der Band, ich glaube, der Alex heißt er nicht, der war es dann. Also das war der IM oder der Berichter. Und dann kommt so ein Halbsatz, einer musste es ja machen. Wie haben Sie das so für sich entschieden? Da gibt es ja auch eine bestimmte Erwartungshaltung, wie man Stasi Political Correctness mäßig darstellen sollte, müsste oder so.
Aber die interessiert mich eben nicht. Also ich habe diese Erwartungshaltung zu bedienen, das ist ja irgendwie langweilig. Eigentlich ging es schon in den Nachrichten eigentlich darum, dass ich diesen Strich, den wir uns alle geeinigt haben, Stasi sind die Bösen und alle, die nicht bei der Stasi waren, sind fein raus, der reicht mir eigentlich nicht. Ich finde, das entlässt die große Mehrheit sozusagen von Leuten, die Verantwortung getragen haben, zu sehr aus der Verantwortung und kann immer, weil die wenigsten waren ja bei der Stasi, aber viele, man konnte denunzieren und man konnte irgendwie schuldig werden, ohne bei der Stasi gewesen zu sein. Deswegen hat mir das nie genügt. Und in dem Fall war das ja so, deswegen hat mich ja eben auch so eine Mainstream-Band interessiert, ist eine Band, die auch schon zu Ostzeiten reisen konnte. Ja, die waren dann so auf so Pressefesten der L'Humanité in Frankreich, die waren aber auch in West-Berlin, waren mal in Köln irgendwie. Und am Ende hatten sie diese Privilegien, durften sogar in Urlaub fahren mit ihren Familien. Und natürlich war klar, dass eigentlich irgendjemand mit den Offiziellen dealen musste. Ja, und das war eben dieser Alex. Und mich hat der Fakt nicht so interessiert, als vielmehr das Verhältnis zu seinem Führungsoffizier hat mich interessiert. Das hat ja soweit, das ist ja, die beiden reden, denen rennen beiden die Frauen weg, seinem Führungsoffizier und ihm, und eigentlich treffen die sich immer und reden immer über ihren Liebeskummer die ganze Zeit. Während draußen das Land zerbröselt, irgendwie alt auseinanderfällt, regen die sich über ihre Nebenbuhler auf und beschreiben die und so, und dieser Stasi-Mann verlottert immer mehr und dreht eigentlich irgendwie am Ende auch komplett durch. Aber irgendwie hat das so eine therapeutische Qualität, diese Art von Gesprächen. Und der schreibt auch ja keine Berichte mehr am Ende. Und trotzdem geht der andere immer noch hin irgendwie. Die Akte ist lange geschlossen irgendwie. Und die treffen sich immer noch. Und am Ende, ganz am Ende, ist dann zieht er sich irgendwie der Stasi-Mann in seinen Keller zurück, den er irgendwie gesichert hat gegen irgendwie. Also der ist total paranoid geworden. Diese Gespräche fand ich, also ich war ja nicht bei der Stasi, aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die dabei waren irgendwie, habe so viel in der Nachwendezeit vielen Prominenten so irgendwie fast die Beichte abgenommen, was auch so ein bisschen absurd war teilweise. Und teilweise schien mir das so, als wenn es diese Art von therapeutischer Qualität irgendwie gab. Und das hat mich irgendwie interessiert. Und auch die Tatsache, dass die Band danach damit umgehen musste. Also die haben mir das erkannt irgendwie und sie mussten natürlich mit ihrem Furor, in dem sie Resolution verlesen hatten, und auch sozusagen, je länger das her ist, umso revolutionärer wurde man ja. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber viele haben ja irgendwie den Eindruck, sie waren unfassbar widerständig irgendwie zu Ostzeiten. Und der Band ging es eben doch so. Und als dann die Nachricht kam, da war einer bei der Stasi, mussten die mit dieser Haltung, ja, wir waren eigentlich sozusagen Widerständler, und plötzlich war unser Gitarrist bei der Stasi auch irgendwie umgehen, weil er auch ein guter Gitarrist ist. Ja, also er war nicht nur bei der Stasi, sondern war echt auch ein guter Gitarrist, der tolle Songs geschrieben hat. Ja. Und auch das hat mich interessiert. Wie gehen wir eigentlich mit unseren Bewertungen, was taugen die eigentlich, wenn wir andere Interessen haben, was taugen die noch? Und wie verblasst, woran erinnern wir uns eigentlich, wie verblasst Erinnerung, wie folgt Erinnerung unseren Interessen? Diese Dinge, die interessieren mich natürlich. Als Journalist, aber eben vor allen Dingen als Romancier.
Ganz am Ende taucht dann auch noch mal einer auf, der nach Moskau, war es Moskau, ja, nicht?
Kiew.
Nach Kiew, sorry, ja, also da...
Muss man schon unterscheiden heutzutage.
Ja, klar, deswegen habe ich auch vorsichtshalber noch mal gefragt, war es Moskau? Aber auf jeden Fall war so der Plot ähnlich. Es muss einer hinfliegen und zu seinen Auftraggebern, Oligarchen, was weiß ich, und muss sozusagen Bericht erstatten, warum er nicht mehr zahlen kann. Warum haben Sie das noch so mit reingenommen, Herr Osang? Das fand ich, führt so ein bisschen von dieser Band-Story weg. Da habe ich gedacht, jetzt will er das Lasso auch noch mal so in die ganz aktuelle Zeit auswerfen, oder?
Nee, das hat damit zu tun, dass ich über diese Geschichte natürlich also dieser Roman ist ja so multiperspektivisch, glaube ich, erzählt, immer aus verschiedenen Bandmitgliedern. Und ich konnte die Geschichte eigentlich weitererzählen. Also ich habe zum Beispiel geguckt, was ist eigentlich aus diesem großen Stern-Interview und der großen Schwarz-Weiß-Strecke geworden. Mhm. Der liest nämlich im Flugzeug dann, während er sich da besäuft, irgendwie kriegt er so einen Stern in die Hand gedruckt und da ist hinten noch alle dort von dieser Riesenrecherche meiner Freundin vom Stern übrig geblieben, ist es diese, wie geht's eigentlich?
Zur Person, ja.
Auf seiner Seite. Na, genau, wo so die Halbtoten beschrieben werden.
Ja.
Und er weiß zunächst überhaupt, kann sich überhaupt nicht erinnern. Er ist der, einer der beiden Führungsoffiziere von dem, sozusagen, von diesem Gitarristen von vor 25 Jahren und erinnert sich auf dieser Reise daran. Und ganz am Ende, kurz bevor er vielleicht stirbt oder zumindest schwer verprügelt wird von seinen Auftraggebern, hat er nochmal so eine Epiphany, wie man im Englischen, also eine Erleuchtung, und denkt, wir waren doch eigentlich sozusagen, ohne uns hätten diese Bands überhaupt keine Bedeutung gehabt. Und das korrespondiert schon, wir sind die Mauer, gegen die an, ohne, sozusagen ohne uns hätten die jegliche Relevanz verloren. Und das korrespondiert ein bisschen mit dem, was worüber wir vorhin gesprochen haben. Und deswegen,
mit der Reibungsfläche.
Genau, mit der Reibungsfläche. Deswegen fand ich ihn nochmal wichtig. Und außerdem finde ich ihn schon auch eine sehr unfreiwillig komische Figur. Ne? Mhm. Also es ist auch nochmal so eine Reise Richtung Osten, die ich interessant fand und hat nochmal so einen komisch harten Ton. Ich wollte ja auch eigentlich die Kapitel immer so ein bisschen unterschiedlichen Farben stellen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich war der schon irgendwie wichtig, aber ich wollte keine Lassos in die Gegenwart auswerfen. Zumal das allerletzte Kapitel ja wieder zurückgeht, glaube ich, ins Jahr 1994.
Mhm. Okay. Leider ist unsere Zeit um, es ist Schlag halb, der Klopfer an der Tür kam auch schon. Wir müssen den Platz räumen für den nächsten Gast. Ich glaube, das war ein nettes, informatives Gespräch. Ein Beifall bitte nochmal für Alexander Osang. Vielen Dank.